es hat mich gehetzt durch die Schulzeit, Anfang des Studiums, wo ich gedacht habe, okay, du musst abnehmen. Das ist die einzige Möglichkeit, hier überhaupt irgendwie glücklich, zufrieden und auch anzukommen. Und heute weiß ich, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, wenn du die Möglichkeit hättest, zurückzukehren, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? So. Also ich würde erstmal diese Zeitung aus der Hand reißen und würde sagen, schmeiß das Ding aus dem Fenster. Ja, weil es muss ja an mir liegen. Weil wenn da steht, 10 Kilo in 10 Tagen abnehmen, dann wird es ja schon irgendjemand geschafft haben. Ich habe gedacht, ich kollabiere gleich, weil da waren jetzt 1 Kilo mehr drauf. Das war dann der Auslöser dafür, ob das ein guter Tag werden würde oder ein schlechter Tag.
Hallo, du Herzensmensch da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist. Margarete ist heute bei mir. Margarete ist Mama von 2 Jungs, berufstätig, aktiv als Podcasterin und seit nicht so langer Zeit aktiv auf Instagram. Mit der Botschaft, Frauen darin zu unterstützen, sich endlich wieder als Frauen zu fühlen und ein erfülltes Leben ohne lästige Diäten zu führen, um anderen zu gefallen. Liebe Margarete, herzlich willkommen in meinem Podcast mit dem Herzen voraus. Hallo.
Hallo, meine Liebe. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Freue mich auch sehr. volle Power, Frauenenergie hier bei mir im Podcast, schon länger nicht gehabt. Ich freue mich sehr, dass du Ja gesagt hast. Ich habe dich eingeladen. Und es ist auch für mich, also für diesen Podcast, ein etwas neueres Thema. Nicht für mein Leben, aber für diesen Podcast. Wir sprechen heute natürlich in erster Linie erstmal über dich, über dein Leben, über deine Vergangenheit und deine Entwicklung. Und zweitens möchte ich heute darüber sprechen, warum wir in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, noch immer über das Problem sprechen müssen, dass Diäten nichts bringen und dass die Frau, das Mädchen, noch schlimmer, einem bestimmten Ideal entsprechen muss. So, und da kommt jetzt auch meine erste Frage. Was ist in unserer Gesellschaft noch immer oder vielleicht sogar noch mehr als in der Vergangenheit, das könntest du vielleicht auch mal einschätzen, das Problem, warum müssen wir da noch immer aufklären, dass es auch ohne Diäten geht?
Also, das ist ja, ich will dieses Problem nicht irgendwie auf die Medien schieben oder sonst irgendwas, aber wenn ich betrachte, als ich ein junges Mädchen war, ein Teenager, dann hatte ich höchstens die Bravo und MTV, was man so auch im Fernsehen hatte, und natürlich die Frauen um einen herum, sei es meine Mutter, sei es meine Tanten, die grundsätzlich immer irgendwie an sich zu meckern hatten. Das ist so ein Phänomen, wo ich sagen muss, das wird vererbt von Generation zu Generation, von Generation von Frauen auf ihre Töchter, egal ob wir das bewusst machen oder unbewusst. Aber ich kenne tausend Situationen, wo meine Mutter vor dem Spiegel stand und sagte, ach, das kann ich nicht anziehen, das kann ich nicht anziehen. Und wenn man meine Mutter sieht, würde man sagen, die hat eine Hammerfigur, wirklich. Mhm. Und dass sie mit sich an sich zu mäkeln, dann denkt man, okay, was passiert da in den Köpfen? Und dann betrachtet man heute die jungen Frauen, die, wir haben Fernsehen, wir haben Zeitungen, wir haben die digitalen Medien, die genau den ganzen Tag erzählen und zeigen, wie Frauen auszusehen haben. Und hinzu kommt diese Technik, dass alle Fotos bearbeitet werden, dass du schon gar nicht mehr erkennen kannst, was ist wahr, was ist bearbeitet. Ich meine, jeder, der auf Instagram unterwegs ist, kennt das. Man macht ein Foto von sich, setzt mehrere Filter und danach erkennt dich noch nicht mal deine eigene Mutter. Und du sitzt dann als Teenager, der sowieso irgendwie mit der Welt noch nicht im Reinen ist. Und dann siehst du Fotos und denkst dir, Gott, sieht die gut aus. Oder, ach Gott, ich werde so nie aussehen. Ja, die andere Person auch nicht, weil sie sich einfach 5 Filter drauf gemacht hat. Und egal wie, also ich glaube, man hat als Teenager und als junge Frau noch nicht diese Voraussicht zu sagen, das ist ein Filter, die sieht nicht so aus. Da brauche ich mich gar nicht mit vergleichen. Und deswegen ist es so, auf der einen Seite ist es dieses, sind es die Medien, die uns immer erzählen, was wir, wie wir auszusehen haben, was wir denken sollen als Frau, wie wir fühlen sollen. Und dann sind wir Frauen selber. Also wir geben an unsere Töchter quasi den Stab weiter, indem wir selber unbewusst ständig an uns meckern. Aber unseren Töchtern sagen, du bist aber so, wie du bist, ganz toll, du bist hübsch. Aber 5 Minuten vorher haben wir selber an uns gemeckert. Und das ist schwierig. Und deswegen, ich habe mir immer eine Tochter gewünscht. Jetzt habe ich 2 Söhne.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke sehr.
Sehr besonders, ja.
Und ich sehe das an meinen Söhnen. Männer sehen das anders. Es gibt ja immer die klare Erkenntnis, dass Männer anders sind als Frauen. Ja. Ja. Und auch was den Körper angeht. Also meine Söhne stellen sich nicht vor dem Spiegel und sagen, ach nee, und ach nee, da und sings. Also die kommen runter, die gucken sich an und denken sich, guter Mann. und so sollte es eigentlich sein. So sollte es wirklich eigentlich sein. Und du siehst das, erkennst das auch in der Gruppe von Jugendlichen, dass die Jungs ein ganz anderes Auftreten haben als die Mädchen. Die Mädchen sind dann auch, ich kann das nicht anziehen, ich kann dies nicht anziehen oder sonst irgendwas. Und das finde ich wirklich, also das macht mich so traurig, weil ich denke, das sind so tolle Charaktere, so tolle junge Frauen und die müssen sich mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, die wirklich nicht der Realität entsprechen.
Genau, und von anderen Dingen, wichtigeren Dingen vielleicht auch ablenken und dass die Entwicklung des Selbstbewusstseins dann vielleicht auch kaputt machen. Nicht nur vielleicht, sondern ganz definitiv.
Auf jeden Fall, die werden ja, egal welches Jahrhundert wir haben, so dass die Pubertät ist ja immer irgendwie so ein besonderer Prozess, wo man so zwischen Kind sein und schon erwachsen, wo man nicht weiß, Fisch oder Fleisch oder wie auch immer. Und wenn man da noch von außen immer wieder erzählt bekommt, also du müsstest aber so aussehen, du müsstest das aber so machen, und dann aber bedenkt, dass das, was du da siehst, ja gar nicht der Wahrheit entspricht. Also wir kennen das ja auch an der Werbung mit Gesichtscreme. Also ich weiß gar nicht, es gibt diese berühmte Werbung mit Julia Roberts, die ist 50 geworden. Eine tolle Frau, wirklich. Also ich finde Schauspielerin eine tolle Frau. Tolles Lächeln, so. Und sie hat irgendwann mal Werbung gemacht für irgendeine Creme und du hast diese Frau gesehen und du hast dir gedacht, okay, sie ist 50 geworden, aber wo war das Gesicht die ganze Zeit? Und, also sie war ja glatt und dann hält sie ja diese Creme in die Kamera und dann denkt man sich, also ich könnte mich wahrscheinlich eine ganze Woche mit meinem Gesicht in die Creme reinlegen und würde immer noch nicht so aussehen, weil das Foto bearbeitet ist. Und ich meine, wenn man hoffentlich mit einem bestimmten Alter als erwachsene Frau ist man vielleicht dann hoffentlich so gestanden, dass man sagt, das habe ich jetzt durchschaut. Das habe ich jetzt durchschaut, dass das jetzt einfach nur darum geht, Geld zu machen. Aber so ein Teenager?
Ich glaube, uns Erwachsenen fällt das auch immer noch schwer. Also darüber hinaus, aber du hast natürlich recht, Kinder sind davor nicht geschützt. Social Media Kompetenz, das ist ja noch ein anderes Thema. Vielleicht für einen anderen Podcast mit irgendwelchen Experten. Vielleicht ist es eine gute Idee, dass man da darüber spricht, welche Möglichkeiten es da gibt, Kinder oder insbesondere Mädchen zu schützen vor solchen Dingen. Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, auf das Thema Männer und Frauen. Ich beobachte das auch bei meinem eigenen Mann, bei meinem Vater, also bei den Männern in meinem Leben, dass das Thema Äußerlichkeiten nie so ein Thema war. Und bei Frauen in meiner Familie mehr als Durchschnitt, würde ich sagen. Und ich habe auch nie, deswegen, also ich fühle mich da jetzt gerade total abgeholt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Mutter oder irgendjemand anders in meiner Familie irgendwas an mir bemängelt hätte, rein äußerlich. Aber mir war immer als Kind schon bewusst, dass meine Mama sich immer irgendwie unwohl fühlt in ihrer eigenen Haut. Ne? Spätestens da, wenn man schwimmen geht oder irgendwas, weil das wurde immer kommentiert. So.
Ja, genau, genau.
Und du hast vollkommen recht. Und man übernimmt das als Kind, als Mädchen, als Tochter, als vielleicht Enkeltochter oder Nichte von irgendeiner Tante, wenn man den Gesprächen lauscht, so automatisch mit, ohne dass man das bewusst mitbekommt. Und irgendwann speichert sich das ab. Ne?
Richtig.
Und
das ist, also es ist, sind ja jetzt, es sind ja immer wieder so kleine Sätze oder so kleine Situationen. Also ich glaube nicht, dass sich Frauen da bewusst machen, wenn sie selber irgendwas an sich bemängeln, so, ach, das kann ich nicht anziehen und dass ihre Tochter an ihr vorbeigeht, dass sie sich denken, oh, das hat die jetzt unheimlich irgendwie in ihrem Leben, das wird sie jetzt lebenlang begleiten. Ich glaube nicht, aber es ist einfach immer diese Gesamtsituation. Wie gesagt, in meiner Familie, also meine Generation sind nur Mädels und ich habe ganz viele Tanten und ich weiß, die Frauen saßen immer zusammen und da hat keine ist aufgestanden und hat gedacht, boah, also heute fühle ich mich richtig gut. Und als ich mich heute im Spiegel angeguckt habe, habe ich gedacht, wow. Mhm. Also das fällt uns Frauen auch wirklich besonders schwer, auch mal zu sagen, so heute, so wie du aussiehst, das ist wirklich Hammer.
Mhm. Ich möchte, bevor wir dieses Problem des Jahrhunderts oder wie auch immer verlassen, bevor wir das verlassen, möchte ich zumindest mal noch einen Satz sprechen über die heutige Zeit und doch die Jungs und die Männer. Ich glaube, die sind nicht so ganz davon befreit, wie wir das gerade beschrieben haben, aus unserer eigenen Erfahrung, vielleicht auch geprägt durch Social Media, vielleicht geprägt durch diese ganzen Fotos, Videos, alles, was man sieht, auch durch die neue Mode mit diesen perfekt gestützten Bärten und Figur und Fitness ist ja auch sehr unterwegs. Ich glaube nicht, dass Jungs und Männer komplett davon befreit sind, sich mit ihrer Äußerlichkeit auseinanderzusetzen. Das kommt wahrscheinlich immer mehr noch als noch zu unserer Kindheit eventuell, dass das vielleicht neuer ist oder aktueller, dass auch die Männer jetzt auf den Zug springen, dass die sich auch mal hinterfragen. Aber grundsätzlich ist es immer noch, und das erlebe ich auch im Alltag, wenn ich an meine Vergangenheit denke, aber wenn ich auch jetzt noch Mädels und Frauen und egal welche Generation beobachte, geht es auch sehr oft darum, sich selbst an sich selbst was zu meckern oder an sich selbst was schlecht zu finden, aber auch zu kommentieren. So, also auch sich Komplimente zu machen, finde ich zwar grundsätzlich toll, aber wir sind doch irgendwie so ein bisschen dazu auch wiederum erzogen oder wie auch immer, einander Komplimente zu machen. Und auch das empfinde ich persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, mittlerweile als problematisch. Also ich kann gerne ein Kompliment aufnehmen oder annehmen, damit habe ich kein Problem. Nur ich finde, auch das ist schon eine Wertung. Wenn wir auf Frauen treffen und uns dann schon fast gezwungen fühlen, der anderen Kompliment zu machen, das ist das Erste. Ja. Und das Zweite ist, auch da wieder die Prägung oder gerade bei jungen Frauen, heute mache ich ihr ein Kompliment und morgen vielleicht nicht, weil ich es vergessen habe, weil irgendwas gerade ein anderes ansteht. Und dann fühlt sich vielleicht die junge Frau schon hinterfragt. Und ja, gestern hat sie mir gesagt, sehr hübsch aus und heute nicht, was ist denn da los? Und ich finde auch jedes Lob, genauso wie man in der modernen Kindererziehung ja sagt, Vorsicht mit dem ganzen Lob, genauso wie mit Kritik. So finde ich das oder empfinde ich das auch selbst und mir ist das bewusst auch aufgefallen, dass wir uns gegenseitig, Frauen gegenseitig auch immer herausnehmen, einander Komplimente zu machen, also öffentlich vielleicht nicht zu kritisieren, aber manchmal auch sagen, ach, heute hast du aber mal einen hübschen Rock an. Und dann frage ich mich manchmal, okay, der gestern war scheinbar nicht schön. So. Oder wie, also das ist jetzt vielleicht ein Thema in eine andere Richtung, aber zumindest mal kurz sollten wir das mal ansprechen.
Also ich finde das, sehr spannend, weil Frauen untereinander, wie soll ich sagen, wenn eine Frau einer anderen Frau ein Kompliment macht, ist, glaube ich, zwischendurch so die erste Reaktion, so diese, wir heben innerlich so die Augenbraue, so nach dem Motto,
Wie ist das jetzt gemeint?
Ja. Genau. Und das heißt, wir müssen erstmal so ein bisschen abchecken, okay, wie meint sie das? Da da passieren auch häufig auch Gedankengänge, wo ich immer denke, okay, an sich war das ja nur ein Kompliment, ne? Also ich muss sagen, ich nehme mir das raus, wenn eine Frau auf mich zukommt, die ich kenne. Also ich habe jetzt noch nie einer wildfremden Frau, doch einmal, weil sie hatte so klasse Schuhe und ich liebe Schuhe und das waren so tolle Schuhe, dass ich wirklich, also ich konnte nicht, musste zu ihr hingehen und habe zu ihr gesagt, wissen Sie was, das sind so tolle Schuhe, wirklich, gefallen mir wunderbar. Und sie hat mich erstmal angeguckt, aber sie hat dann auch dieses Grinsen in meinem Gesicht gesehen und diesen Blick auf die Schuhe. Mhm. Und dann hat sie das scheinbar auch verstanden, dass ich das wirklich ehrlich meine. Und dann hat sie sich auch gefreut. Und ich glaube, wenn das ein ehrlich gemeintes Kompliment ist, also aus dem Herzen, also verstehe, nicht so nach dem Motto, okay, ich muss heute 5 Komplimente verteilen an 5 unterschiedliche Frauen.
Damit ich mich gut fühle, ja.
Genau, damit ich meinen Soll erfülle. Mhm. Dann kommt natürlich falsch an. Aber wenn man wirklich das so spontan ist, und man merkt das, ne, es kommt jemand rein und du denkst dir, boah, tolles Kleid, steht dir super. Komm, das sagst du ihr und das merkt das Gegenüber. Also ich glaube, wir sollten als Frauen auch so ein bisschen nicht immer hinterfragen, okay, wie meint die das jetzt? Meint die das jetzt ehrlich? Kommt da jetzt was? Will sie vielleicht was von mir oder sonst irgendwas? Das sind auch Gedankengänge, die, glaube ich, auch wir Frauen häufiger haben als Männer.
Okay, gut, danke für den Hinweis. Ich wollte natürlich keine Werbung dafür machen, uns gegenseitig keine Komplimente gegenseitig zu machen. Aber das war ein guter Hinweis, dass man sagt, man sollte das auch ernst meinen, wenn man
ja, also vom, ne, also bin da ganz bei dir, dass wir viele Sachen immer meinen, kommentieren zu müssen, ne? Also auch wieder durch Medien, ne? So nach dem Motto, oh, da hat jemand was geschrieben, da muss ich unbedingt was kommentieren, ne? Aber uns darf nicht diese Natürlichkeit und diese Spontanität abhanden kommen, ne? Und dass man einfach sagt, boah, finde ich toll, dann sollte es man auch ganz spontan und ganz, also wirklich spontan, ohne Hintergedanken einfach sagen. Und die andere Person, die andere Frau soll es einfach auch so annehmen.
Und nicht hinterfragen.
Ja.
Genau. Lass es das so machen.
Ja.
Wir kommen zu dem Thema Diäten und das Wohlbefinden im eigenen Körper wieder zurück. Und ich weiß, du hast deine eigene besondere Geschichte mitgebracht. Damit gehst du ja auch in die Öffentlichkeit inzwischen. Ich habe übrigens irgendeinen Podcast von dir gehört, wo du erzählst, warum du überhaupt auf Instagram aktiv bist. Das fand ich witzig.
Ja.
Und zwar hattest du gesagt, dass du dein jüngerer Sohn ist, hat sich irgendwann mal angemeldet und die Mutti wollte nachspionieren oder wie auch immer. Dann warst du da und jetzt bist du aktiver als die ganze andere Familie wahrscheinlich.
Richtig. Also das mit dem, die Mutti möchte spionieren, genauso hat es mein Sohn gesehen. Wenn man irgendwie irgendeinen Ratgeber liest, dann heißt es auch immer, man soll ja natürlich auch Interesse zeigen, was die Kinder machen. Und ich bin ganz ehrlich, wenn man verstehen möchte, was die machen auf den Medien, dann muss man sich damit auch so ein bisschen auseinandersetzen. So. Und wie gesagt, mein Mann hat gesagt, komm, du machst das, Instagram ist mehr was für Frauen, was natürlich nicht stimmt, aber gut. Mhm. Und ich bin auf dieser Plattform gelandet, habe mein erstes Foto noch mit Hilfe meines Sohnes hochgeladen, weil, wie gesagt, ich habe mich da angemeldet, habe nur festgestellt, oh mein Gott, das ist nicht wie WhatsApp. Es ist so umfangreich und das war mein persönlicher Anstoß, dass ich sage, okay, ich bin jetzt auf Instagram aktiv. Also quasi so schützend meinem Sohn quasi den Rücken stärken. Er hat das aber gesehen, so nach dem Motto, Mutti möchte spionieren.
Und muss er jetzt die schützende Hand hinter dir halten und sagen, Mutti, mach mal halblang? Oder wie läuft das jetzt bei euch? Ist das also Thema beim Abendtisch?
Ja, tatsächlich. Also er war ja natürlich mein erster Follower. Da ist er ja, ganz klar, stolz drauf. Also
mittlerweile hast du einige Tausend davon. Ja.
Dankeschön. Aber wie gesagt, er war auch immer am Anfang derjenige, wo ich auf einmal, wenn ich irgendwas gemacht habe und das Instagram hat das nicht so gemacht, wie ich das wollte. Also ich hab Sachen gepostet, dann habe ich auf Archivieren geklickt und also unbewusst und dann waren die Sachen weg und dann habe ich geschrien, Erik! Und dann ist mein Kind runtergekommen und das fand er auch natürlich auch, das hat ja sein Selbstvertrauen auch unheimlich viel gut getan, wenn er dann so, ach Mama, komm.
Ach, Mutti.
Ich genau, ich mach das für dich. Ist nicht so schlimm, guck mal, wärst cool. du hier. Und ja, also wie gesagt, wir sprechen darüber. Er ist auch immer sehr stolz, dass er die Sachen liked. Also er versucht auch immer so auch einer der Ersten zu sein, der liked. Ne? Also das ist eben halt, er hat dann auch, er fragt mich auch immer, Mama, hast du gesehen? Ich habe die schon geliked. Dann sage ich ja, Dankeschön. Aber es hat sich jetzt gedreht. Also dadurch, dass ich mich damit jetzt mehr auseinandersetze und auch mit dieser Plattform mehr beschäftige, bin ich an dem Punkt, wo er dann zu mir sagt, boah, cool, Mama, wie hast du denn das gemacht? Und dann kann ich jetzt sagen, ach komm, die Mutti zeigt
komm, Erik, zeig jetzt dir. Ja, bist auf jeden Fall eine coole Mutti. Ja, toll. Ja, okay. Ja, wunderbar. Genau, wir kommen mal zurück zu dir und deiner eigenen persönlichen Geschichte als Mädchen oder wie auch immer und wie das Thema oder vielleicht auch das Problemchen angefangen hat. Da gebe ich dir jetzt die Bühne, bitteschön.
Ja, also in meiner Kindheit, also ich bin erstmal geboren in Polen. Und in meiner Kindheit, würde ich sagen, spielte Essen, also Essen war da, um gegessen zu werden als Kind. Wir waren viel draußen, wir waren, nach der Schule haben wir schnell Hausaufgaben gemacht, dann sind wir raus und dann waren da, rief dann irgendwann mal meine Mutter, es gibt was zu essen und wir haben gegessen. Also ich habe mir da überhaupt gar keine Gedanken gemacht über Essen und Gewicht spielte auch keine Rolle als so, als solches. Und wir sind dann nach Deutschland ausgewandert und das kam so fast gleichzeitig mit der Zeit, dass ich so quasi in die Pubertät kam. Und wie gesagt, wir haben schon über Pubertät gesprochen, dass man sowieso mit der Welt völlig uneinig ist und alles irgendwie Drama ist, auch wenn alles gut läuft. Aber für mich war das dieses Drama dann noch viel stärker, also ist verstärkt worden dadurch, dass wir quasi nach Deutschland gekommen sind. Also alle meine Freunde, alles, was mir wichtig und lieb war, ist natürlich in Polen geblieben. Und was noch viel schlimmer für mich war, also jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin eine Plaudertasche, ich quatsche total gerne und ich konnte das nicht, also diese Fähigkeit ist mir in dem Moment abhanden gekommen, weil ich kein einziges Wort Deutsch gesprochen habe. Und das bedeutete, weder ich konnte mit meinen Mitschülern kommunizieren, noch die, also man hat intuitiv gemerkt, die hätten schon gerne mit mir Kontakt aufgenommen, aber auch die hatten nicht die Möglichkeit, weil wir beide Seiten quasi nicht die gleiche Sprache gesprochen haben. Und meine Eltern haben gearbeitet, weil sie natürlich uns versucht haben, hier eine Zukunft aufzubauen in Deutschland. Das hat für mich bedeutet, ich habe eine 5 Jahre jüngere Schwester und wir waren quasi zu Hause. Und durch diese Tatsache, dass man die Sprache nicht spricht, also für mich ist der wichtigste Punkt, auch was Integration angeht, weil auch Integration ist heute aktueller denn je, ohne Sprache geht es nicht. Ich kann mich, wenn ich die Sprache nicht spreche, kann ich mich nicht in eine Gruppe einfügen, kann ich nicht mich in eine Gesellschaft integrieren, ich kann nicht agieren, ich kann deren also Struktur und alles, was es so gibt, kann ich nicht übernehmen, weil ich nicht verstehe, was sie mir sagen und ich habe auch nicht die Möglichkeit zu kommunizieren. So. Und dann bekam Essen auf einmal eine neue Bedeutung, weil im Gegensatz zu Polen, wo man sehr saisonal und regional, also als ich in Polen gewohnt habe, also ich möchte das jetzt nicht sagen, dass wir nichts zu essen hatten, aber es war, zu der Zeit war es kommunistisch, das heißt, es wurde das gegessen, was da war, was angebaut worden ist, was geerntet worden ist, Süßigkeiten waren ganz, ganz selten da, Obst und Gemüse hat man nur dann gegessen, wenn es gewachsen ist, alles andere wurde eingekocht. Das haben die Frauen selber gemacht. Das heißt, auch dieser Konsum mit Zucker, das hatte man selber im Griff. Und in Deutschland war Essen Überfluss da. Mhm. Also ich weiß, mein erster Gang zu einem Discounter, ich bin reingekommen und dachte,
wow, mhm.
was ist hier los? Wo kommt mhm. dieses ganze Essen her? Und mhm. also das kannte ich überhaupt nicht. Und im ersten Moment, also wie gesagt, Essen bekam dann eine ganz andere Bedeutung, weil Essen war immer da und Essen hat mich getröstet. Also ich fing an dann mit Süßigkeiten. Also, ne? Also ich war jetzt nicht jemand, der dann irgendwie sich 3 Schnitzel reingezogen hat oder sonst irgendwas, sondern es waren die Süßigkeiten, weil die mich für den Moment getröstet haben. Für den Moment hat sich das gut angefühlt. Also auch also sie haben mich getröstet auf irgendeine Art und Weise. Also dieser Kummer, diese Traurigkeit, auch dieses alleine sein, das war für einen Moment weg.
Und für einen kurzen, kleinen Moment, ja.
Mhm. Richtig, genau. Und der Nachschub war ja auch aber immer da, ne? Weil mhm. der Überfluss an Nahrung war ja immer da. Und das hast du auch gesehen bei der Art und Weise, wie meine Eltern eingekauft haben beispielsweise. Ne? Also wir hatten einen Schrank, da waren Süßigkeiten, konntest du aufmachen und dann konntest du quasi aus vollen schöpfen. Ne?
Das heißt, auch das Essverhalten deiner Eltern hat sich selbstverständlich verändert.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also der ganze Familie.
Mhm. Genau, also man hatte auf einmal dieses Gefühl, oh Gott, wir haben so viel verpasst.
Verstehe.
Ja, wir hatten das irgendwie nicht. Und das, ne, also ich muss ja zwischendurch immer lächeln, wenn die Leute heute von regional und saisonal sprechen, dass das jetzt so der Trend ist, wo ich denke, okay, da war ich, warum bin ich da nicht geblieben? Ne? aber naja, und die Süßigkeiten waren immer da. So, und dann veränderst du dich als Teenager, dein Körper verändert sich. Und durch diese Süßigkeiten hat sich mein Körper, weil ich natürlich auch mich nicht bewegt habe. Ich habe zu Hause gesessen, war traurig und habe gegessen. Dadurch hat sich, wie gesagt, auch mein Körper verändert. Und dann merkst du auf einmal, okay, du siehst anders aus wie auf der einen Seite deine Mitschülerin. Also in meiner Erinnerung waren das alles super schlanke. Ob es tatsächlich so war, das kann ich dir heute gar nicht so sagen. Mhm. Aber in dem Moment waren die alle so viel schlanker als ich. Mhm. Und und dadurch fängst du dich noch mehr zurückzuziehen, ne? Und noch mehr, also das ist ein Teufelskreis, bis du irgendwann mal an den Punkt kommst und sagst, also damit du hier glücklich bist in diesem Land, damit du hier ankommst, damit du Freunde hast, damit sich quasi deine ganzen Probleme erledigen, musst du abnehmen. Mhm. Diese Verbindung schließt man in seinem Kopf. Mhm. Und ja, da gibt es diese berühmten Frauenzeitschriften. Also das ist auch ein Thema, an das ich mich stundenlang darüber aufregen könnte. Mhm. Und meine erste Diät stand in einer Frauenzeitschrift und das war, der Titel war 10 Kilo in 10 Tagen abnehmen mit der Kohlsuppendiät. Deswegen, also wenn du mich heute ärgern möchtest, lade mich zur
Kohlsuppe
ein.
Verstehe. Oh mein Gott.
Und ich, also es ist wirklich bis heute, es ist, an sich ist ja Kohl so gesund. Es ist ja gesund und, ne, aber wenn ich diesen Geruch in die Nase bekomme, dann denke ich immer, okay, vielen Dank.
Also es ist geblieben, wirklich, auch der Geruch ist geblieben.
Ja, ja, es ist geblieben. Also das ist total faszinierend, wie uns bestimmte Gerüche triggern und welche Erinnerungen sie auslösen. Also ich sehe mich dann in dem Moment tatsächlich, wie ich mit einer Teller Kohlsuppe zum Frühstück meinen Hunger versuche zu stillen, weil, naja, bei allem Respekt, also als ich diese Diät angefangen habe, da stand da drin, du kannst davon essen so viel, wie du möchtest. 10 Tage denkst du dir, ach, das sitze ich an einer Pobacke ab. Ich bin auch ein Suppenkasper, deswegen habe ich gedacht, ach, Suppe, super. Ja, aber es wurde, am nächsten Morgen wurde das schon sehr verwunderlich, dass ich das stand. Und das Erste, was ich mir gemacht habe, war diese warme Kohlsuppe. Die habe ich mir warm gemacht. Und wie gesagt, es ist nichts Schlimmeres, als wenn du morgens einen Deckel aufmachst von einem Topf und dieser Geruch kommt dir in die Nase und du denkst dir, jetzt eigentlich lieber ein Brot, aber gut, ich esse jetzt meine Kohlsuppe. Und dann habe ich gelöffelt. Nach dem vierten Tag habe ich gedacht, also mich verlassen sie bald. Also noch einen Teller halte ich nicht aus. Aber du hast das im Kopf. Also deine Stimme sagt, du bist nicht diszipliniert genug. Mhm. Alle anderen kriegen es hin, du aber nicht. Iss doch diese blöde Kohlsuppe und dann hast du in 10 Tagen deine 10 Kilo weg. Mhm. Also quälst du dich. Irgendwann mal habe ich gedacht, nee, also esse ich noch einen Teller, dann
übergebe ich mich.
Also kam dann die Phase, wo ich nichts gegessen habe. Also ganz, ganz wenig gegessen.
Einfach verzichtet.
Mhm. Genau. Also wenn ich schon das nicht essen kann, dann esse ich nichts. Mhm. So. Und irgendwann mal waren die 10 Tage vorbei und das ist ja völlig logisch. Du kannst ja nicht bis ans Ende deines Lebens diese blöde Kohlsuppe essen. Und nach diesen 10 Tagen hat sich mein Körper gedacht, alles klar, 10 Tage sind vorbei, also fang jetzt an mal zu essen.
Mhm, verstehe.
Und dann habe ich gegessen und ich kann dir auch noch nicht mal sagen, ob ich normal gegessen habe oder ob ich überdurchschnittlich dann mehr gegessen habe. Aber mein Körper hat sich gedacht, alles klar, bevor die jetzt das nächste Mal wieder auf diese tolle Idee kommt, spare ich, jetzt packe ich alles weg. Und ich habe diese mühsam erkämpften Kilos in kurzer Zeit wieder drauf gehabt und ich glaube sogar 2 Kilo mehr. Mhm. Und du bist nicht so weit zu sagen, ich sollte mich vielleicht mal erkundigen, was Diäten überhaupt auslösen, also dieser Jojo-Effekt oder so, das war mir gar nicht bewusst. Der nächste logische Schritt war dann zu sagen, die nächste Diät muss kommen.
Margarete, eine Zwischenfrage, wie alt warst du da während dieser Phase der Kohlsuppendiät?
Ja, ich würde sagen so zwischen 14 und 15.
Hm, verstehe, das problematische Alter. Okay, dann kam die nächste Diät.
Mhm. Dann kam die nächste Diät und in meinem Kopf gab es immer nur 2 Zustände. Wenn ich hungrig war, war ich zufrieden, weil Hunger bedeutete, ich habe nicht gegessen. Mhm. Wenn ich satt war, war ich richtig stinkig auf mich, weil, naja, dann habe ich ja gegessen.
Mhm. Und auch auf andere oder nur auf dich selbst?
Auf mich selbst. Mhm. Aber das hat natürlich meine ganze Art und Weise, nach außen zu treten, sehr beeinflusst, weil ich war hungrig, dadurch war mir immer kalt. Mhm. Dadurch hatte ich auch immer das Gefühl gehabt, ich war auch sehr anfällig für Infekte, also ich war öfter krank. Und weil ich hungrig war, war ich richtig sauer. Also das hat vielleicht der eine oder andere doch auch auf die Pubertät geschoben, aber ich war wirklich, also gute Laune kannte ich gar nicht, weil, naja, ich war ja wirklich hungrig und das ist nicht so ein Hunger. Ich meine, wir kennen das ja selber, wenn wir irgendwie nicht gegessen haben, weil wir viel unterwegs sind, dass man irgendwann mal sagt, so jetzt muss ich was essen, dann sind es ja vielleicht nur ein paar Stunden, die wir nicht gegessen haben. Das kriegt der Körper auch gut hin. Aber bei mir zuckt sich ja über Tage, über Wochen. Ne? Also ich habe mich nie übergeben oder sonst irgendwas, aber ich war da sehr sehr restriktiv, was das angeht, dass ich gesagt habe, ich esse nicht oder ich esse nur bestimmte Sachen. Das kam natürlich noch hinzu, da in meiner Familie wird gerne gegessen. Das heißt, das war auch ein Streitpunkt zwischen meiner Mutter und mir, so nach dem Motto,
ihr macht mir meine Figur kaputt.
Genau, wieso isst du nicht und du musst essen. Und der Höhepunkt des Ganzen war dann tatsächlich erreicht, als ich dann Abitur gemacht habe und zum Studieren nach Saarbrücken gegangen bin, ein halbes Jahr. Mhm. Ohne Familie, ohne Mama, ohne alles. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt, also ich bin da, glaube ich, im Oktober hin und ich habe gedacht, so, jetzt machst du das, jetzt hast du keine Mama, die dir erzählt, jetzt musst du was essen, komm, setz dich hin oder sonst irgendwas, du bist auf dich selber bist jetzt dir selber überlassen. Und ich habe Sport getrieben, wirklich Sport getrieben, wenig gegessen und habe wirklich richtig abgenommen. Mhm. Und wie gesagt, ich bin im Oktober nach Saarbrücken gegangen und zu Weihnachten waren ja quasi die Semesterferien. Und bin dann nach Hause gekommen und habe mich großartig gefühlt, weil ich dachte, boah, ich habe wirklich abgenommen. Ne? Mhm. Hatte ein schwarzes Kleid an, hohe Schuhe, bin in die Küche reinmarschiert und meine Mutter fing an zu weinen. Weil sie, also in dem Moment hat sie gesagt, was hast du denn, was hast du gemacht, wie siehst du aus? Und zur gleichen Zeit, also zu Weihnachten war die ganze Familie da, das heißt alle Frauen, ne? Und dann gucken die mich an und ich habe eigentlich erwartet, dass die applaudieren und sagen, guck mal, die hat es geschafft, die hat so abgenommen. Und wie gesagt, meine Mutter hat geweint und meine Oma, auch Frauenzeitschriften, die liest Frauenzeitschriften, zu der Zeit war die Kronprinzessin von Schweden, hat auch ganz viel abgenommen, hatte aber tatsächlich eine Essstörung, also Bulimie. Also sie hat und hat ganz offen darüber gesprochen. Und ich vergesse diesen Satz meiner Oma nicht. Prinzessin, ich keine Ahnung, wie sie heißt, die Kronprinzessin von Schweden hat Bulimie. Die Margarete hat jetzt auch Bulimie.
Oh mein
Gott. Ich dachte,
jetzt haben die eine Diagnose.
Ja, ich habe überhaupt keine Bulimie. Ich habe mich nicht übergeben. Ich esse einfach nur nicht. Punkt. Und das war dann, ich habe aber diese krasse Veränderung nicht gesehen. Also ich kenne Fotos von dieser Zeit. Also man sieht mir das an. Wirklich. Also ich sehe von glücklich, zufrieden, erfüllt, selbstbestimmt, motiviert und was man so einem sagt, das war ich nicht. Also ich saß da und habe, ich sah blass aus, ich fühlte mich schlapp, ich war auch schlapp. Aber der Weg zu Waage war so, ich habe mich draufgestellt, habe gesehen, ich habe abgenommen, wow. Dann war das egal, wie ich mich fühle. Und weh, da stand jetzt keine Veränderung. Ne? Oder vielleicht, ich meine, heute weiß ich, dass die Waage ja eigentlich gar nicht so viel aussagt, weil je nachdem, hast du deinen Zyklus jetzt gerade oder was auch immer, warst du gerade vorher auf der Toilette oder, ach Gott, da gibt es ja so viele Möglichkeiten.
Wassereinlagerung zum Beispiel, genau. Das, was man vergisst sehr oft. Oder überhaupt ja, Wasser getrunken viel oder nicht, das hat ja über den Fettanteilzustand nichts genau auszusagen.
Und auch noch vielleicht, wenn man gesagt, heute weiß ich, wenn man auch Sport macht, ich meine, Muskeln sind auch schwerer.
So. Das wusste man damals nicht, ja.
Genau,
ja.
Und dann habe ich mich auf die Waage gestellt und habe gedacht, ich kollabiere gleich, weil da waren jetzt 1 Kilo mehr drauf oder sonst irgendwas. Und das hat mich dann wirklich lange, lange begleitet als junge Frau, wo ich es hat mich gehetzt durch die Schulzeit, durch die dann Anfang des Studiums, wo ich gedacht habe, okay, du musst abnehmen. Das ist die einzige Möglichkeit, hier überhaupt irgendwie glücklich, zufrieden und auch anzukommen. Weil es hat auch lange gedauert, bis ich das Gefühl hatte, ich bin hier so in diesem Land angekommen. Sprachlich, gefühlsmäßig, so wo ich dachte, okay, jetzt hatte ich dann ein stabiles, soziales Netz. Ne, das muss man sich ja alles irgendwie aufbauen. Ich meine, ich sehe das ja bei meinen Jungs, die kennen ganz, ganz viele Freunde vom Kinderturnen. Dann waren sie zusammen im Kindergarten, dann sind sie in die gleiche Grundschule gegangen, jetzt gehen die zusammen auf die gleiche Schule. Und das sind so Freundschaften, die viele Freundschaften halten ja bis in das Erwachsenenalter. Ne? Und durch den Umzug nach Deutschland war das ja alles gekappt. Ich habe mir ja hier alles quasi peu à peu neu aufbauen müssen. Ja, so, das ist meine, wie gesagt, Diäten und heute weiß ich. Ich hätte gehofft, dass irgendjemand, es gibt ja immer dieses schöne, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, wenn du die Möglichkeit hättest, zurückzukehren, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? So. Also ich würde ihr erstmal diese Zeitung aus der Hand reißen und würde sagen, schmeiß das Ding aus dem Fenster. Brauchen wir nicht. Pack dann, vielleicht hätte ich auch zu meiner Mutter gesagt, Mama, nicht so viele Süßigkeiten einkaufen. Ich hätte mir vielleicht auch Hilfe anfordern müssen, also auch von meinen Eltern sagen müssen, du, es ist hier nicht alles so heiti-teiti und Friede, Freude, Eierkuchen. Es geht mir nicht gut. Ich hätte mich vielleicht gewünscht, dass mich irgendjemand in einem Sportverein angemeldet hätte, ne? Dass man einfach auch soziale Kontakte bekommt, dass ich mich bewege. Also ich hätte aus diesem Sessel rausgemusst als Teenager im Wohnzimmer, wo ich da gesessen habe und gegessen habe. Also das wäre, weil ich heute weiß ich, dass eine Diät, also jemand, der eine Diät anfängt, der begibt sich wirklich in große Schwierigkeiten. Und damit meine ich nicht eine Diät, wenn man krankheitsbedingt irgendetwas auf irgendwelche Lebensmittel verzichten muss oder irgendwas einhalten muss. Damit meine ich das gar nicht. Es geht einfach darum, um diese wirklich radikalen Veränderungen, die man von heute auf morgen machen möchte, indem man auf einmal irgendwelche Sachen weglässt und dann sagt, okay, wenn ich jetzt nichts esse, dann wird alles gut. Nein, wird es nicht. Es wird schlimmer. Und wie gesagt, ich hatte nach jeder Diät immer das wieder drauf plus on top noch was drauf.
Und ein sehr geringes Selbstwertgefühl und
auf jeden Fall.
Versagungsgefühle. Ne?
Ja, weil es muss ja an mir, es muss ja an mir liegen. Weil, weil wenn da steht, 10 Kilo in 10 Tagen abnehmen, dann wird es ja schon irgendjemand geschafft haben.
Verstehe.
Na, und du hinterfragst dich, weil, na gut, da könntest du bei der ersten Diät sagen, okay, das war jetzt nichts für mich, dann fängst du die nächste. Also ich habe, wie gesagt, ich habe Punkte gezählt, ich habe Kalorien gezählt, ich habe irgendwelche Sachen. Es gibt ja diese, also das Schlimmste, was ich auch, glaube ich, getrunken habe, war auch dieses Almased, also das ist ja im Mund gewachsen, ne? Dann trinkst du und dann denkst du dir,
also weil du das ist dieses Pulver, ne, was man in den Apotheken sieht manchmal. Genau, also, Eiweiß oder was auch immer da drin ist.
Also sicherlich hat in bestimmten Bereichen das auch seine Daseinsberechtigung. Aber wenn du nichts anderes, also es ist ja immer nur kurzsichtig gedacht. Ich muss doch eine Veränderung einführen in meinem Essverhalten oder in meinem Leben, wo ich sagen kann, das kann ich bis ans Ende meines Lebens durchhalten, ganz bequem, das gehört zu mir, dahinter stehe ich. Und alles, was irgendwie, wo ich dann sage, okay, ich ernähre mich jetzt nur noch von Kartoffeln oder ich ernähre mich jetzt nur noch von dem Lebensmittel, da weiß doch jeder, das halte ich doch nicht lebenlang aus. Und dann ist das schon zum Scheitern verurteilt.
Also viele Dinge kann auch ich nachvollziehen. Tatsächlich habe ich mich in deiner Geschichte sehr abgeholt, weil ich auch mit 12 Jahren mit meiner Familie eingewandert bin, habe eine ähnliche Erfahrung. Auch ich hatte immer so dieses ideale Bild von einer schönen Frau vor Augen. Und bei mir hat sich das Gefühl oder dieses Bedürfnis nach mein Leben ist erst dann erfüllt oder irgendwie sinnvoll oder ich darin in meinem Leben auch, wenn ich schön bin, schlank bin oder irgendwelchen Idealen entspreche. Und da ging es bei mir nicht irgendwie um 20 Kilo, aber hier und da mal um 5. Und das hat mir auch schon wirklich sehr, sehr oft auch die Füße, also den Boden unter den Füßen weggehauen. Dazu kam noch das Thema mit der Sprache. Ich kenne das auch alles, ne? Thema Sprache, Thema das. Also sie fühlt sich ausgegrenzt, fühlt sich irgendwie nicht zugehörig. Und diese ganzen Dinge entwickeln sich dann, wie du das gerade auch genannt hast, es ist ja ein Teufelskreis, du kommst ja nicht raus. Ne? Also die geht schlecht, du gehst zum Kühlschrank und alles, also es dreht sich weiter, dieses Rad dreht sich weiter und unsere Eltern, und das war bei uns auch so, die waren auch überfordert. Also die kannten keine Sportvereine, die kannten das einfach nicht. Und da kam auch keiner und der sagte, jetzt meldet eure Kinder mal da und da an. Also wir waren irgendwie da und haben das irgendwie aufgefangen und irgendwie hat jeder gedacht, die Kinder, die packen das schon, für die ist es einfach. Es hat auch jeder gesagt, die Kinder, die integrieren sich innerhalb einem Jahr, alles wird super und duper und alles einfach. Und so war das nicht. Und ich habe tatsächlich auch Kinder erlebt, die auch Integration miterlebt haben und die es gut gemacht haben, beziehungsweise entweder gut versteckt oder einfach problemloser durch diese schwere Zeit gegangen sind und andere vielleicht etwas sensiblere Kinder oder wie auch immer oder je nachdem, in welcher Umgebung du dann auch landest. Ne? Es gibt auch manchmal Hilfen angebotene oder auch Kinder, Menschen, die gezielt auf dich zugehen und sagen, ich kann dir helfen, ich habe Ähnliches erlebt oder wie auch immer. Und ich hatte das auch nicht. Ich war irgendwie auf dem Gymnasium. Das war natürlich wichtig, das Gymnasium. Ne? Ja. Heute sage ich auch, Mama, das hätte vielleicht auch eine Realschule gereicht. So, und damals war Gymnasium wichtig und ich war dann allein und dann sind wir auf dem Dorf irgendwie da in diese Schule, in diese Klasse und ich war alleine und konnte mich mit keinem unterhalten und mit mir hat sich auch keiner großartig unterhalten wollen, habe ich damals so gesehen. Und wie du gesagt hast, also man behält sich ja Erinnerungen manchmal im Kopf, die gar nicht so vielleicht wahr sind. Ich habe lange Zeit gedacht, die wollen gar nicht mit mir reden, aber jetzt weiß ich, das ist ja Also die, das waren ja auch Kinder, ne? Die wussten einfach nicht, wie sie mit dir
kommunizieren sollen. Ja, also die haben mich ja erlebt, dass ich hinten im Klassenraum gesessen habe und ich habe wirklich nichts auch verstanden. Ja. Also Mathe war gut, weil Mathe waren ja Zahlen, ne? Also da war ich ganz dabei. Aber alles andere, ich habe da gesessen und ich meine, die hätten auch mi, 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 mi machen können. Mhm. Und das wäre genauso gewesen. Und klar, die haben, also zwischendurch sind sie an mir vorbeigegangen und haben mich angelächelt. Ja, aber was sollen sie denn zu mir sagen? Weil, ne, hallo, gut, hätte ich jetzt verstanden, aber nur mit einem Hallo kriegt man jetzt nicht die Unterhaltung hin. Ja. Und Das ist schwierig und ich kenne dieses, ach Kinder, ach innerhalb, ach Kinder können sich einfügen und alles. Ja, ich meine, wenn ich ein Säugling bin, dann kann ich mich super einfügen, weil ob ich jetzt die polnische Sprache als Muttersprache lerne oder die deutsche Sprache, ist mir vielleicht als Säugling völlig egal. Aber ich glaube, je älter man ist und dann auch noch, ich meine, wenn ich betrachte, wie ich meine Kinder heute in der Schule unterstützen muss, obwohl ich mich eigentlich mit den Händen und Füßen dagegen wehre, aber ich merke, dass dieses ganze Schulsystem darauf ausgerichtet ist, dass du als Elternteil immer präsent bist. Mhm. Und wenn ich das betrachte, meine Eltern hatten diese Möglichkeit gar nicht. Sie hatten auch diese Möglichkeit, also sie waren irgendwann mal sprachlich so weit, dass sie ihren Job nachgehen konnten. Aber
und den Elternabend besuchen konnten, aber das war es auch schon.
Das war es aber auch schon. Aber und alles andere war überhaupt nicht drin. Also diese Unterstützung. Und da muss ich auch ganz klar sagen, dass diese Situation, das Land war auch völlig überfordert. Also ich mache die Tatsache, dass ich heute so spreche, wie ich spreche, an einer Person fest. Und das war der Schulleiter meiner damaligen Schule, weil er sich auch die Zeit und Mühe genommen hat, sich wirklich täglich mit mir da 2 Stunden hinzusetzen, über mehrere Wochen und Monate, um mit mir zu lernen.
Das ist Wahnsinn, ne? Da hast du einen guten Engel, also guten
Engel.
Genau,
und ich denke dann immer, okay, was wäre gewesen, wenn dieser Mann mir nicht begegnet wäre? Und an sich müsste das System müsste doch so aufgebaut sein, dass egal aus welcher Richtung du kommst, es eine Plattform gibt, die dich unterstützt. Und ich hatte nur einen Menschen und dieser Mensch hätte ja aber auch woanders sein können. Oder er hätte auch sagen können, also er ist damals, als ich quasi meinen Abschluss gemacht habe, ist er in Pension gegangen. Er hätte ja auch sagen können, auf so einen Teenager habe ich da überhaupt gar keine Lust, mich da mit ihr hinzusetzen und mit ihr zu lernen. Ne? Ich stehe kurz vor der Pension. Mhm. Nein, er hat sich da hingesetzt und hat mit mir gelernt. Und das finde ich sehr, sehr bedenklich, auch weil das Thema auch sehr aktuell ist. Mhm. Da gehen uns als Gesellschaft so viele Potenziale verloren. Mhm. So viele Fähigkeiten gehen uns da verloren, weil wir nicht dieses System haben.
So, Margarete, jetzt haben wir einen kleinen Umweg genommen zum Thema Schulsystem, Integration, aber das betrifft uns beide, insofern warum nicht? Und das gehört doch dazu, wenn man sich überlegt, vor welchen Herausforderungen unsere Jugend gerade steht. Jetzt können wir vielleicht zu diesem Wohlfühlkörper zurückkommen, ob Mädchen oder Junge. Wir sprechen heute insbesondere über die Mädels, über die Mädchen. Und ich glaube, jeder Jugendliche steht irgendwann mal vor dieser Herausforderung, vor der Pubertät und dieser Selbstfindung und allen anderen Problematiken. Zusätzlich kommt eventuell noch andere Dinge dazu aus der Familie oder sonst was. In deinem Fall war das Thema Essen dann irgendwann mal ganz, ganz wichtig und hat dich getrieben und begleitet als ja entweder Motivator oder Demotivator, je nachdem, was die Waage da gesagt hat. Das heißt, du hast alles in dieses Thema gelegt und hast davon abhängig gemacht, ob du jetzt heute lächelst oder nicht.
Das war dann der Auslöser dafür, ob das ein guter Tag werden würde oder ein schlechter Tag.
Wahnsinn. Also erstmal vielen Dank für diese ehrliche Geschichte und natürlich möchte ich jetzt von dir erfahren, wie hast du den Absprung geschafft, warum, weshalb, wieso, was hat dir geholfen und Ja, warum bist du heute anders?
Also ich meine, man ist ja irgendwann mal, ist dann die Pubertät vorbei und man hat irgendwann mal auch so, fängt man an, irgendwas in einem Kopf fängt an, zu darüber nachzudenken und lauter zu werden, zu sagen, so kann dein Leben nicht bis ans Ende deines Lebens gehen, so geht das nicht. Und ich war dann auch eine Zeit lang in einer Beziehung, wo auch Gewicht eine Rolle gespielt hat. Mhm. Das heißt, also da auch da war es. Also ich war nie dünn genug. Mhm. So. Und ich habe dann.
Also das hat dir dein Partner signalisiert oder ja, offen genau. ausgesprochen? Richtig. Oder wie?
Genau. Also das hat mich natürlich, das hat mir in meinem, jetzt hört sich das total bescheuert an, aber in meinem damaligen Gefühlswelt hat dieser Partner gepasst, weil er ja ne, genau das gesagt hat, was eigentlich so meine innere Stimme auch immer wieder gesagt hat, so, du musst abnehmen, ne? Also heute hätte ich ihm die Tür aufgemacht und hätte gesagt, da ist die Tür, die kannst du gerne aber von außen zumachen, wir sehen uns nie wieder. So. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, Gewicht war da ein Thema und mal wieder eine Diät hinter mich gebracht und mal wieder dieses Gefühl von, oh, ich habe es geschafft, ne? Also wieder stolz, so nach dem Motto, Mensch, großartig. Und die Reaktion von ihm war aber nicht, ey, toll hast du gemacht oder sonst irgendwas, sondern es war nicht genug.
Ach so, okay.
Andere Frauen waren ja schlanker. Also wenn wir danach gehen, wir finden ja immer irgendjemanden.
Jemand, der schlanker, schöner, schlanker, toller.
Schlanker, größer, blonder, was weiß ich ist. Und da wirklich, da habe ich nur gedacht, alter Schwede, du kannst ja machen, was du willst. Das kannst du weder ihm erfüllen, noch dir erfüllen. Es wird immer irgendjemand geben, der rummeckert. Und dieser Gedanke, der wurde immer lauter. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen von Frauen, Biografien von berühmten Frauen.
Okay.
Mhm. Und und da merkt man auch vermeintlich berühmte Frauen, auch die begleitet dieses Thema. Ne? Nur die haben die große Möglichkeit, offen darüber zu sprechen. Ne? Dass sie einfach sagen, ja, auch ich bin immer wieder anhand meines Gewichtes verurteilt worden oder ich musste mich, oder Gewicht war immer ein Thema. Mhm. Und das sieht man auch heute. Ich finde, irgendein Politiker, irgendein berühmter Schauspieler, da würde bei Männern würde keiner sagen, oh, der hat jetzt 2 Kilo zugenommen. Mhm. Irgendeine Schauspielerin, da sagt man sofort, oh, hast du gesehen, sie hat ein Bäuchlein? Mhm. Ne? Und da habe ich angefangen, diese Bücher zu lesen und habe festgestellt, ja, du siehst es richtig, Margarete. Du kannst nicht allen Menschen
gefallen.
Gerecht werden. Du kannst ihnen nicht gefallen. Und du musst anfangen zu überlegen, was gut ist für dich. Wann fühlst du dich wohl? Und ich musste mir zugestehen, dass ich, wenn ich hungrig war und schlapp war und müde war, dass das mir nicht gut getan hat. Mhm. Und ich habe dann angefangen, mich auch mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen und habe einen Satz gelesen, wo drin stand, wenn du abnehmen willst oder wenn du überhaupt irgendwas an deinem Gewicht ändern willst, musst du essen. Mhm. Und das widersprach so völlig meinem bisherigen Lebensmotto. Und ich habe dann angefangen, in mein Leben so eine Struktur reinzubringen, in meinem Essen. Weil es ist halt, es geht ja nicht darum, jetzt den ganzen Tag zu essen, so nach dem Motto, ich esse, jetzt darf ich es endlich, sondern einfach mal zu gucken, wann esse ich, wie ich es esse. Aber das meine ich auch nicht so strikt, sondern ich habe ja dann irgendwann mal ja gar nichts gegessen. Dann habe ich wieder angefangen, irgendwie schnell was zu essen, weil ich ja nicht mehr konnte. Also habe ich angefangen, eine Struktur in mein Leben reinzubringen, ne? Dass ich meine drei meine Mahlzeiten hatte, was ich gegessen habe, dass ich dann auch wieder angefangen habe in diese Dinge regional und saisonal, also das, dass ich wieder auch hinterfragt habe, wie haben wir das eigentlich zu Hause gegessen, damals in Polen, wo Gewicht noch keine große Rolle gespielt hat. Und ich habe dann festgestellt, ja, da habe ich halt nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Ich will jetzt nicht auf Fleisch irgendwie was schimpfen oder sonst irgendwas, aber mein Essverhalten als Kind sah völlig anders aus als mein Essverhalten dann irgendwann mal später hier in Deutschland, weil immer Essen da war. Und das würde ich auch jedem wirklich empfehlen, so wenn man aus diesen Diäten raus möchte. Eine feste Struktur, was Essen angeht. Das machen wir ganz toll mit unseren Kindern. Also als ich Mama wurde, da war mir ganz klar, die Kinder, die haben gefrühstückt, die haben Mittag gegessen, bevor sie ihr Mittagsschläfchen gemacht haben. Dann gab es einen kleinen Nachmittagssnack, was sie dann irgendwie gegessen haben, eine Gurke oder sonst irgendwas, so einen Apfel oder sonst irgendwas. Und dann gab es Abendessen. Also bei unseren Kindern, und ich habe auch darauf geachtet, dass meine Kinder genug trinken. Ich habe darauf geachtet, dass meine Kinder keine besonders süßen Getränke zu sich nehmen, dass sie Tee und Wasser trinken. Also da war ich bei meinen Kindern äußerst vorbildlich. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, so, das musst du jetzt auch mal langsam auch an dich übertragen. Und das ist, und auch dieses, mal sich, also Essen ist nicht der Feind. Mal sich auch Zeit nehmen, weil Essen ist ja auch Genuss. Wir sitzen zusammen in einer Gruppe, es wird gegessen, es wird gequatscht, es wird gelacht. Und dass man auch nicht am Handy guckt oder Fernsehen guckt, das habe ich mir auch abgewöhnt. Ich sitze da, ich esse, ich kaue in Ruhe, ich genieße jeden Bissen und das war's. Das ist wirklich ganz wichtig, einen positiven Effekt zum Essen zu bekommen. Und auch mal zu sagen, ah, es ist heute, scheint so die Sonne, wir sind unterwegs, wir waren spazieren, wir sind jetzt in der Stadt und da ist eine Eisdiele. Ja, ich gönne mir jetzt eine cool Schokoladeneis, weil ich einfach darauf Lust habe und weil ich es kann.
Das heißt, du hast angefangen, also nicht nur dein Essverhalten umzustellen, also du hast angefangen, bewusster zu essen, das Essen bewusster wahrzunehmen, das Essen nicht mehr als Feind zu nehmen. Dadurch hast du dir auch positive geholt, das verbunden mit etwas Positiven am Tisch mit der Familie gemeinsam zu essen, als etwas soziales Miteinander. Genau. Und hast du dann auch das Thema Waage und Gewicht irgendwann mal auch für dich irgendwann mal weggelassen, die Themen, oder kam das erst später? Also ich frage mich jetzt, okay, irgendwann mal kam das Gefühl so, jetzt muss ich mal essen und das muss ich jetzt Spaß machen. Aber war damit dann auch sofort das Thema, wie sehe ich jetzt aus, wie viel wiege ich, passe ich in das Kleid noch da? Oder war das damit auch absolut abgeschlossen? Und da kam das später und wie?
Also das war so der erste Schritt, einfach mal zu sagen, also ich muss mich ja auch irgendwie anders fühlen. Also ich brauche, um überhaupt eine Veränderung, finde ich, vonstatten, also dass eine Veränderung passiert, braucht man auch Kraft und Energie. Mhm. Und ich hatte keine. Also wenn du den ganzen Tag nichts isst, dann hast du keine Energie. Das heißt also, das war der erste Schritt. Die Waage war noch da. Inzwischen ist die Waage nicht mehr da. Also die
gar nicht mehr?
Die wohnt nicht mehr bei uns.
Meine Waage hat keine Batterie. Die Batterie war irgendwann mal leer vor 3 Jahren. Und deswegen gibt es keine neue. Wirklich, ich habe keine Ahnung.
Braucht man nicht. Mhm. Und für mich spielt auch, also der nächste Schritt ist, also wenn man so dieses Essen, ein anderes Gefühl zum Essen bekommt, muss man anfangen, ein anderes Verhältnis zu sich und seinem Körper zu bekommen. Mhm. Und ich definiere mich, also das ist so meine persönliche Definition, sehr stark an, auch an Mode. Mhm. Ich kleide mich gerne, also ich liebe Mode. Und ich hatte, ja, wenn du dir meinen Kleiderschrank früher angeguckt hast, das war dann so wie so ein Kaufhaus. Mhm. Also du konntest dich quasi durch meinen Kleiderschrank, bildete quasi meine Gewichtsentwicklung grundsätzlich ab, sei es nach oben und nach unten, weil ich musste ja, je nachdem, welches Gewicht ich hatte, ich musste natürlich mich anziehen. So.
Also alle Kleidergrößen, also ja. Die Größen sind gemeint, Wahnsinn.
Genau. Ne, weil du dein Körper verändert sich, das Gewicht geht rauf und runter, aber du musst dich ja auch anziehen. So, also das bildete das ab. Dann war da die vermeintliche Motivationsecke. Das war die Ecke, wenn ich 5 Kilo abgenommen habe, dann passe ich in das und das rein.
Ich kenne das auch. In 3 Wochen ist die Hochzeit, da muss ich reinpassen. Also wird eine Größe Kleinern gekauft. Also was für eine kranke Geschichte.
Ich habe mir teilweise...
Das haben wir alle. Wir sind alle irgendwie ein bisschen gestört. Entschuldigung.
Was das angeht, also ich habe mir auch dann diese Kleidungsstücke gerne auch ins Schlafzimmer gehangen, so nach dem Motto.
Warum sind wir so? Wer hat uns so gemacht? Oh mein Gott, das muss ich jetzt einfach mal fragen. Okay. Und, ja, jetzt hier weiter. Entschuldige bitte.
Das macht nichts. Du, das ist halt so. Also es gibt keine. Also es gibt vielleicht ganz wenige Frauen, die sagen, nee, sowas habe ich nicht. Also es gibt, die will ich gar nicht von der Hand weisen, aber das ist eine Minderheit. Und die sage ich immer, zu denen sage ich, hervorragend, behalte dir das bis zu deinem Lebenende. Bitte. Und gut, dann war die Motivationsecke, aber in die Ecke habe ich mich ungern begeben, weil das war ja eigentlich keine Motivationsecke, sondern das war eigentlich Demotivationsecke, weil im schlimmsten Fall habe ich da ja nicht reingepasst.
Da bist du ja nie hingekommen in diese Ecke, ja, verstehe.
Im schlimmsten Fall. So, dann war dann die Fehlkäufeabteilung. Das war schon die Abteilung von Sachen, die ich gekauft habe im Geschäft, wo ich rausgekommen bin und dachte, ich weiß ja nicht. Ja, aber mit einem Gürtel und vielleicht noch eine Jacke drüber, dann wird es gehen. Genau, ist ja sind ja auch 50%, komm, das wird schon, irgendwas machst du draus. So, und dann waren da auch die, so, und dann, ja, und dann stand ich quasi morgens vor diesem Schrank und öffnete diesen Schrank und dachte, ach, was ziehe ich heute an? Und dann nahm ich das erste Teil raus, nee, das passt nicht. Nahm ich das zweite Teil raus, ach nee, das mag ich eigentlich nicht. Dann nahm ich das dritte Teil raus und dachte, oh. Und dann vierte, und irgendwann mal fängt in deinem Kopf wieder an zu rattern. Ja, Margarete, du wolltest eigentlich abnehmen. Es passt dir überhaupt nichts. Und eigentlich hast du überhaupt nichts anzuziehen. So, das war dann auch so jeden Morgen meine Parole aus, ich bin rausgekommen und sagte zu meinem Mann, ich habe nichts anzuziehen. Und mein Mann,
jeder Mann sollte sich diesen Podcast anhören. Das ist der Grund, liebe Männer, warum Frauen, warum wir immer sagen, wir haben nichts anzuziehen. Wir haben natürlich was anzuziehen, aber wir fühlen uns einfach nicht wohl in unserer Haut. Das ist die Erklärung.
Ja, das ist, und ich habe dann irgendwann mal, also einer meiner Lieblingssendungen im Fernsehen, ich mache jetzt einfach mal Werbung, ist Shopping Queen. Ach, ich liebe das und ich liebe Guido Maria Kretschmer.
Kretschmer, ja.
Und ich finde, der hat auf so eine sehr humorvolle Art und Weise vermittelt in den Frauen, dass er einfach immer sagt, okay, Mädels, wenn ihr aus dieser Kabine rauskommt, stellt euch immer die Frage, macht das Teil etwas für mich oder macht das nichts? Und es gibt so Momente, an die ich mich erinnern kann, wenn ich rausgekommen bin aus einer Umkleide und hatte ein Kleid an. Also du merkst das, du fühlst dich gut. Dann fangen an, Frauen sich zu drehen oder sie bewegen sich, zu gucken, wie der Rock sich bewegt. Also du bekommst ein ganz anderes Gefühl. Ne? So. Und ich weiß, diese Momente gab es und diese Kleidungsstücke habe ich auch in meinem Wust drin gehabt. Und er hat irgendwann mal gesagt, dass wir unseren Kleiderschrank aufräumen sollen. Und ich dachte, nein, ich kann meinen Kleiderschrank nicht aufräumen. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und er hat einen ganz einfachen Trick. Also es hängt ja alles auf dem Bügeln. Und wir sollen einfach Bügel von den Kleidungsstücken, die wir quasi immer öfter tragen, dann soll dieser Bügel quasi, also dieser Henkel nach vorne zeigen.
Okay.
Und alles andere bleibt ja so hängen. Und dann hat er gesagt, spätestens nach einem halben Jahr merkt man,
was man nicht trägt.
Was guckt einen an? Genau, was gut, das trägt man ganz häufig.
Ja, und alles ist ja andere. Ein guter Tipp. Okay, verstehe.
Genau. Und alles andere kann man eigentlich getrost wegpacken. Und wenn das nach einem Jahr immer noch so ist, dann muss es weg. Und ich habe gedacht, okay, also ich bin, was solche Sachen angeht, nicht gerade der geduldigste Mensch. Ich dachte, ein halbes Jahr, nein. Ich gebe mir mal 4 Wochen Zeit. Und wenn nach 4 Wochen immer noch nicht die Erkenntnis da ist, kann ich ja immer noch verlängern. Und natürlich war nach 4 Wochen die Erkenntnis schon da. Klar haben mich bestimmte Sachen angeguckt, wo ich gedacht habe, die mag ich total gerne, die trage ich total gerne. Da ist dieses Gefühl, wo ich denke, so in diesem Kleid, ne, da drehe ich mich besonders gerne oder dieser Rock schwingt so schön oder wie auch immer. Und dann müssen wir dahin, Ladies, wo es weh tut, an unseren Kleiderschrank. Und dann müssen wir ganz ehrlich miteinander sein und müssen 3 Stapel machen. Mhm. Sachen, die uns nicht passen oder noch nie gepasst haben. Sachen, die wir vielleicht auch mal aussortieren wollten, schon immer. Also ich hatte auch Sachen im Schrank, wo ich gedacht habe, ach ja, wenn ich im Garten arbeite oder wenn wir mal renovieren, dann kann ich die ja nochmal anziehen. Also ich arbeite gerne zwischendurch im Garten. Ja. Wir renovieren auch, aber ich hätte mich auch während des Renovierens mehrmals umziehen können.
Oh, wie schön, ja, klasse.
Ne, also da kann man vielleicht eine Garnitur da lassen, irgendein Oberteil und eine Hose, aber Mädels, wir müssen uns nicht während des Renovierens 5-mal umziehen. Also auch Sachen, wo man einfach sagt, die sind nicht mehr schön, die sind verwaschen oder was weiß ich, ne? Raus. Und dann gibt es noch die Sachen, also ich habe tatsächlich angefangen, jedes Kleidungsstück aus diesem Schrank rauszunehmen. Kocht euch eine Kanne Tee oder nehmt euch ein Glas Sekt. Das ist ein längerer Prozess. Mhm. Und dann habe ich angefangen, jedes Kleidungsstück anzuziehen und stand vor dem Spiegel und dachte, tut das was für mich oder tut das nichts für mich? Mhm. Und wenn ich dieses Kleidungsstück schon nicht zumachen konnte,
hat das nichts für dich getan.
Dann hat es nichts für mich getan.
Ja.
Genau. Dann war da dieser Berg von Kleidung, wo ich gesagt habe, für euch suche ich jetzt ein neues Zuhause. Mhm. Und die Zielsetzung muss sein, und das macht unheimlich was für wirklich mit einem, wenn man morgens den Kleiderschrank aufmacht, du holst, egal was du rausholst, du ziehst es an und denkst dir, ich bin fertig, ich sehe gut aus, die Welt gehört mir. Das ist das Gefühl. Und ich meine, abgesehen davon, dass das unheimlich viel Zeit spart, ne, weil man da nicht steht und sagt hier, oh Gott, ich muss zur Arbeit und ich habe immer noch nichts zum Anziehen. Das muss wirklich auch die Zielsetzung sein. Deswegen sage ich auch immer, der Weg zu Selbstakzeptanz oder Körperakzeptanz geht durch den Kleiderschrank. Auch wenn man sagt, ah ja, also Mode ist jetzt nicht so für mich, aber man hat trotzdem, muss man sich in den Sachen wohlfühlen, die da drin hängen. Und wenn sie einem nicht passen, wenn sie zwicken, also wenn Frauen schon anfangen, aus der Kabine rauszukommen und so Sachen zu ziehen, also hin und hier und wenn ich mich nicht hinsetze und nur stehe und vielleicht nicht atme und nicht esse, dann passt es mir. Also entweder häng es weg oder nimm es eine Kleidergröße größer. Wenn du sagst, der Schnitt ist super, die Farbe gefällt mir total gut, warum nehmen wir nicht eine Nummer größer?
Weil wir uns gerne selbst betrügen, Margarete, glaube ich. Wir belügen uns gerne selbst. Entweder, wenn da nicht 36 steht, also ich spreche jetzt über meinen Fall, oder 34 oder was auch immer, oder 38 oder 40, dann nehmen wir es nicht, auch wenn das Teil super schön ist an uns. Weil wir dann denken.
Du hast da vollkommen recht, aber ich hatte ein Erlebnis, das war auch, also man braucht ja zwischendurch Erlebnisse. Ich kaufe meine Jeans gerne bei, den Namen darf ich ja jetzt auch sagen, H&M. Mhm. Weil da habe ich eine bestimmte Marke gehabt, eine bestimmte Sorte. Da habe ich gewusst, egal was passiert, die kann ich anziehen, die passt, egal in welcher Farbe. So. Jetzt war wieder soweit, ich brauchte neue Jeans, gehe zum Dings, zu H&M und denke, eigentlich wollte ich da nur so greifen in den Dings, in das Regal und die rausnehmen und dachte aber im Vorbeigehen, ach, das Teil finde ich auch noch schön, das würde gut zu den Jeans passen. Und bin in die Umkleide und dachte, komm, ziehst du die Jeans jetzt an, um zu gucken, wie das Ding ist, und denke, was ist jetzt gerade passiert? Ich kriege dieses Teil noch nicht mal über meine Knie gefühlt. Habe dann gedacht, naja, vielleicht hast du dich vergriffen. Nein, es war aber meine Größe. So, ziehe diese Hose wieder aus, gehe zu der Verkäuferin und sage, was ist mit den Hosen passiert?
Was haben Sie mit der Hose gemacht?
Genau. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, die haben was am Schnitt gemacht. Die haben, ne, auch die Stoffzusammensetzung verändert, den Schnitt verändert. Weil ich sagte, ich habe auch zu ihr gesagt, also da muss ich heute noch drüber, dass ich dachte, ich habe zu ihr gesagt, wissen Sie was, ich habe überhaupt, meine Figur hat sich nicht geändert. Ich habe nicht zugenommen. Wieso kriege ich diese bescheuerte Hose nicht über die Knie?
Wahnsinn. Ja, und, verstehe.
Und sie war da, also ne, auch eine Frau, und sie hat gesagt, ja, das verstehe ich total. Aber wissen Sie was, die haben was dran gemacht. Und das sagen ganz viele Kundinnen. Und dann dachte ich nur, ist ja eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Du stehst da und denkst dir, es ist alles gut, und dann kriegst du diese blöde Hose noch nicht mal über die Knie, weil irgendjemand sich überlegt hat, naja, dann wollen wir doch mal die Frauen da draußen ärgern.
Das kann ja noch mal skinny und noch mehr skinny sein werden.
Ah, skinny, ja.
Oh, und der erste Gedanke bei dir war natürlich, liegt an mir, irgendwie ist mir was mit meinem Knie, mit meinen Waden oder was auch immer.
Ja, genau. Deswegen, also da sollen wir, also mit den Größen, klar, man muss sich orientieren an Größen, um einfach mal zu gucken, okay, in welche Richtung bewege ich mich denn jetzt, ne? Welches Kleid, ne? Aber an sich sollte man dann schauen, welche Größe passt mir tatsächlich, wo ich sage, das sitzt, das zwickt nicht, kann gar nichts. Weil ich laufe doch nicht mit diesem Schildchen aus der Hose raus und sage, guck mal, Größe 36, Größe 40 oder sonst irgendwas. Die Hose, also ich bin heute auch wirklich der Überzeugung, dass das Besondere an Kleidung, diesen Glanz, den Kleidung hat, das ist nicht die Kleidung, das sind wir. Ja. Wir Frauen geben dieser Kleidung erst diesen Glanz, dass man sagt, boah, das ist ein tolles Kleid. Ja, weil da drin steckt eine tolle Frau.
Mhm. Punkt.
Punkt.
Punkt. Schöner Satz. Zeit für die nächste Frage. Nee, wirklich, das war ein schöner Satz. Ich habe eine Frage, also ich glaube, wir haben grundsätzlich über alles gesprochen. Wir haben über Kleidung gesprochen, über Diäten gesprochen, über deinen Werdegang, also in Sachen Diät, Ernährung und Abnehmen und Zunehmen. Du bist jetzt 47, richtig?
Ja.
Wir haben über das Alter noch nicht gesprochen. Ich hoffe, das ist für dich kein Problem. Und du bist heute jetzt so weit zu sagen, ich habe mit mir kein Problem. Im Gegenteil, du sprichst über Stärken, die schönen Sachen. Also ich habe von dir, wie gesagt, auch ein paar Sachen mir angeguckt. Du zeigst das öffentlich bei Instagram und du erzählst den Frauen oder gibst Tipps dazu, dass man nicht immer die Fehlerchen suchen soll und nicht sagt, hier Bauchspeck, da die dicke Nase oder da ein Pickelchen, sondern man sollte vielleicht sich auf die Dinge konzentrieren, die wir an uns mögen, verdammt nochmal. Da gibt es ja sicherlich ein paar. So.
Jede hat.
Und wenn das schöne Augen sind, dann guck doch in deine wunderschönen Augen jeden Morgen. Oder wenn das dein schicker Busen ist oder dein schicker was auch immer oder auch wenn da, egal, dann konzentriere dich auf diese Dinge und hab nicht immer die negativen Dinge im Kopf und vor Augen. Und das machst du wunderbar. Es ist schön, dir zuzuschauen, mit wie viel Energie und vor allen Dingen auch positiver Ausstrahlung du das machst. Jedem empfehle ich Margaretes Seite, jedem und jeder, der auf Instagram unterwegs ist. Ansonsten würde ich noch eine andere Empfehlung aussprechen wollen. Du und deine gute Freundin Natalie, die auch schon bei mir im Podcast war, Folge weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber da haben wir über den sogenannten Minimalismus gesprochen. Natalie hat da auch ganz, ganz viele Dinge gepostet und wundervolle Tipps. Also macht sie heute noch. Früher hat sie sich noch mehr damit beschäftigt auf ihrem Account. Das können wir alles später verlinken in den Shownotes. Aber das, was ihr gemeinsam auf die Beine gestellt habt, ein Projekt, ist auch ein Podcast.
Ja.
Ihr nennt euch Hausdrachen. Hausdrachen.
Ja. Hausdrachen. Hoch zwei, weil wir ja zu zweit sind. Und
genau,
Hausdrachen, ja, wir haben, es ist, als der Name entstanden ist, haben wir unsere Männer gefragt, was sie davon halten würden. Und die waren sich so einig, wie toll dieser Name.
Oh Mann.
Aber wir haben uns das auch dann, wie soll ich sagen, auch, ja, also man muss das positiv betrachten. Haus ist etwas Besonderes. Haus ist ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen. Da ist die ganze Familie, da sind die Menschen, die wir lieben. Und Drachen, wenn man betrachtet, sind Drachen intelligente, weise Mensch, also Wesen, Fabelwesen. Und wenn man das hier zusammenfügt, dann sind wir ganz weise und intelligente, charmante Frauen, die ihr Haus schützen. Also Hausdrachen hoch zwei.
Das ist ja schön erzählt. Auf jeden Fall geht es in eurem Podcast auch dazu, eine herzlichste Empfehlung. geht es darum, dass ihr ja über Dinge sprecht, die ja gerade Frauen ansprechen, sei es Verzicht auf Zucker, habt ihr mal behandelt. Mhm. Dann habt ihr euch am Anfang immer neue Aufgaben gestellt, eine Wochenaufgabe. Genau, da habt ihr gegenseitig auch euch gepusht und versucht, diese Aufgabe zu erledigen und habt dann in der nächsten Podcast-Folge darüber berichtet.
Richtig.
Und mittlerweile hat sich euer Podcast etwas entwickelt. Ihr macht noch ein bisschen was anderes. Also das, was ich sagen möchte, wir verlinken auf jeden Fall alle Accounts, alle Webseiten, wo du vertreten bist, in den Shownotes, damit die Leute, die gerade zuhören, die folgen können und deine Arbeit und deine Projekte verfolgen können, um dich darin zu unterstützen und von dir natürlich ganz, ganz viele Tipps mitzunehmen. Haben wir was vergessen, Margarete? Gibt es noch irgendein Thema, worüber du sprechen würdest oder kurz ansprechen würdest?
Also was ich wirklich jeder Frau da draußen oder an sich jeden Menschen mit auf den Weg geben möchte, ist, man muss sich bewusst machen, dass egal was man macht, immer um die Ecke ein Mensch kommen wird, der es anders sieht. Mhm. Und das wird immer so sein. Und wenn man sich das bewusst wird, dann kann man doch sagen, wenn immer irgendjemand kommt und meckert, dann kann ich doch von vornherein genau das machen, was ich für richtig halte und was mir gut tut. Weil da kommt sowieso irgendjemand meckert, aber ich kann doch von mir wenigstens sagen, ich habe mir was Gutes getan. Und daran sollten wir alle denken, dass erstmal wir gerade als Frauen, weil wir sind ja Mütter, wir sind berufstätig, wir delegieren, koordinieren, arbeiten unsere To-Do-Listen ab, kleine und große Katastrophen werden abgewendet. Also wenn man sich das bewusst macht, was wir so täglich leisten, also dass wir uns nicht ständig nur auf die Schulter klopfen, also und sagen, boah, das ist wirklich das muss aufhören, weil wir haben das Recht, genau das zu tun, was für uns gut ist, weil nur wenn wir das tun, können wir auch dann diese ganze Arbeit leisten. Ne? Also ich sage auch immer zu den anderen Frauen und zu den Mamis, Mensch, damit diese ganze
Maschinerie,
ganze System funktioniert, müssen deine Akkus doch voll sein. Du musst doch voller Energie sein. Mhm. Und also damit man den Frauen sagt, so wenn du jetzt schon vielleicht nicht primär als erstes an dich denkst, dann denke an dieses System, was wir so antreiben. Mhm. Deswegen, Ladies, wir sind super. Das kann ich nicht oft genug sagen.
Es ist dein absolutes Herzensthema. Das steht man auch total schön. Auf jeden Fall. Klasse. Nein, ich fühle mich von dir mit Energie geladen und bedanke mich auf jeden Fall für heute, für dieses tolle Gespräch, Margarete. Wir bleiben in Verbindung. Ich wünsche euch, dir und Natalie, für euer Projekt, Podcast ganz viel Erfolg weiterhin. Ich beobachte euch und höre euch natürlich sehr, sehr gerne zu. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns kennengelernt haben. Übrigens über Instagram, da ist wieder so ein Punkt. Ne, darüber hatten wir auch gesprochen. Bei allen negativen Dingen gibt es sicherlich auch ein paar positive. Und wir sollten nur in der Verantwortung sein, uns für uns das Gute herauszufiltern und den Rest einfach wegzuschmeißen oder irgendwie gar nicht uns anzuschauen. Und das Gleiche gilt eigentlich für alles, für Essen, für Kleidung, für Menschen in unserem Leben. Und genau. So, ich bedanke mich, wünsche dir einen wundervollen Tag und bis bald.
Bis bald, ich danke dir.
Dankeschön.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast, die nächste Gästin in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere und empfehle den Podcast gerne weiter. Natürlich freuen sich meine Gäste und ich über eine positive Bewertung in deiner Lieblings-App. Nur so kann der Podcast wachsen. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus. Deine Anna.